Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald. Damit ist der Podcast offiziell älter als wir.
Das stimmt. Gut, aber ich wollte gerade sagen, nicht mehr lange, aber zu dem Zeitpunkt, wenn einer von uns 35 wird,
haben wir vielleicht schon die 36. Schon
noch. Oh, genau.
Das ist richtig. Ich habe bald Geburtstag.
Du hast mich ein bisschen rausgebracht.
Tut mir leid.
Ich bin nur heute auch nicht ganz auf der Höhe. Letzte Woche ist ausgefallen die Folge. Oder ausgefallen. Wir machen ja auch, versuchen in der Regel alle 2 Wochen. Das haben wir ja immer noch geschafft. Mhm. Wir hatten einfach keine Zeit. Was sollen wir viel erklären?
Müssen wir einen Disclaimer machen, den alle im Moment machen? Oder ist allen klar, dass das hier purer Eskapismus ist?
Ja, das war auch so ein Grund, warum wir wollten ja eigentlich tatsächlich, also was Kerstin ansprechen will, ist, dass Russland gerade die Ukraine angegriffen hat und da Krieg ist. Und letzten Montag, als wir eigentlich den einzigen Tag zum Aufnehmen gehabt hätten und das auch wollten, da ging es mir nicht so gut. Und da hatte ich aber auch gleichzeitig gedacht, dass ich im Moment wenig Bock habe, einen Film über eine Untersektion der UN von Mäusen zu machen.
Ja.
Was wir jetzt trotzdem machen. Wir haben nämlich geguckt, Bernhard und Bianca im Känguruland. Der zweite Teil von Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei.
Wenn wir jetzt aber trotzdem ganz kurz über den Krieg sprechen, dann möchte ich an der Stelle, aber das ist, glaube ich, schon im Internet viel verbreitet worden, aber trotzdem ganz kurz Vielfalt im Kinderzimmer empfehlen. Sowieso eine Empfehlung auf Instagram, weil die immer unterschiedlich gute Kinderbücher empfehlen. Dort gibt es 24. Februar einen Eintrag, das ist ein kurzer Infobeitrag darüber, wie man mit Kindern über Krieg sprechen kann. Und dort sind auch 6 Kinderbücher für verschiedene Altersstufen genannt, was bestimmt ein guter Weg ist, mit Kindern darüber zu sprechen, ein Buch zu lesen und dann darüber zu sprechen.
Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ja, mit sowas können wir leider nicht dienen. Aber da hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht den Kopf für gehabt. So dafür.
Also es gibt bestimmt Filme, die einem das näher bringen. Es gibt vermutlich auch Filme, also das weiß ich, Kinderfilme in Kriegsgebieten. Ob es jetzt welche von der Flucht zum Beispiel gibt, weiß ich nicht genau.
Ja, aber ob das jetzt auch das Richtige ist?
Ich finde, es muss ja nicht sein. Also ich meine, wie gesagt, es ist ja Eskapismus.
Ja.
Und außerdem, abgesehen davon, ist der Podcast ja durchaus auch so konzipiert, dass er auch noch in ein paar Jahren im weitesten Sinne aktuell ist. Ich meine, wir reden jetzt einen Film aus den 90ern.
Vor 30 Jahren, ja.
Ja, okay. Also von daher, der ist jetzt halt in 3 Jahren genauso aktuell, wie er jetzt gerade ist.
Das stimmt. Ja, das ist jetzt ganz schön langer Disclaimer am Anfang, aber ja, vielleicht richtig interessant. Ich finde, wir können einfach direkt bevor wir irgendwas über den Film sagen, zum Inhalt vorweggehen. Das ist auch relativ schnell gemacht.
Ja.
Also es geht in Bernhard und Bianca im Känguruland. Im Prinzip fängt der Film an mit einem kleinen Jungen in Australien, Cody heißt er, dessen beste Freunde Tiere sind und der Tieren aus Fallen hilft und sich mit Tieren unterhält und ganz am Anfang einen riesigen Adler aus einem Netz befreit, dann kurz darauf selbst in eine Falle gerät und ein Wilderer ihn findet und weil der Wilderer an seinem Rucksack die Feder von diesem Riesenadler sieht, nimmt er ihn gefangen, damit er aus ihm rauspressen kann, wo dieser Adler ist, damit er ihn verkaufen kann. Eine Maus kriegt das ab, der Cody vorher geholfen hat, kriegt das aber mit und alle, die den ersten Teil Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei gesehen haben, wissen, dass die Mäuse prima vernetzt sind, dass sie nämlich eine Unterorganisation der Vereinten Nationen haben, die Rettungshilfsvereinigung und die geben ein Funksignal quasi von Hawaii über eine Reihe von Funkstationen nach New York, wo die sich treffen und die senden natürlich sofort ihre beiden besten Leute, Bernhard und Bianca eben. Einmal, Bianca ist die Abgeordnete aus Ungarn und Bernhard war im ersten Teil noch nur Hausmeister der Rettungshilfsvereinigung, aber er ist jetzt anscheinend das Mitglied der USA. Oder zumindest eines der Mitglieder. Ich weiß, es wird nicht genau erklärt, wie diese Rettungshilfsvereinigung aufgebaut ist. Es ist auch vielleicht nicht so wichtig. Wobei Bernhard allerdings aufgehalten wird durch diesen Auftrag ist, er wollte nämlich gerne Bianca einen Heiratsantrag machen. Das wird vielleicht später nochmal zurückkommen. Die beiden fliegen dann mit der Albatros Airline nach Australien, beziehungsweise sie nehmen sich noch unterwegs Hilfe, indem sie in ein Flugzeug umsteigen, fliegen nach Australien, besorgen sich dort die Hilfe von der Wüstenspringmaus. Ich hoffe, das ist eine Wüstenspringmaus. Ich habe es jetzt nicht gefact-checkt.
Ja, wird sein.
Ja, Jake, die sowas wie eigentlich wie ein australischer Trapper ist, die denen hilft, in Australien zurechtzukommen und auf den verschiedensten Tieren zu reisen. Und die auch ein bisschen verliebt in, also sich in Bianca verliebt. Und deswegen haben wir natürlich das klassische Liebesdreieck. In der Zeit sehen wir immer wieder, wie Cody eingesperrt ist, auch mit ganz vielen anderen Tieren eingesperrt ist, die sich versuchen zu befreien. Was letzten Endes dazu führt, dass in dem Moment, wo Cody es geschafft hat, sich tatsächlich zu befreien mit Hilfe der anderen Tiere, kommen auch Bernhard, Bianca und Jake an. Aber der Wilderer, ich glaube McLeach heißt er, Cody gehen lässt, ist nur eine Falle, damit er eben zum Adlernest geht und er dort den Vogel fangen kann. Das geschieht auch so. Es werden alle gefangen genommen, außer Bernhard, der es schafft zu entkommen. Und Bernhard dann auch geistesgegenwärtig die drei Eier von dem Adler, die er noch hat versteckt, bevor die Echse vom Trapper die aufessen kann. Bernhard geht denen hinterher. Alle werden gerettet. Bernhard macht Bianca den Heiratsantrag. Film zu Ende. Wenn ich das jetzt teilweise ein bisschen gelangweilt erzählt habe, dann liegt das daran, dass das wirklich straight up ein ganz geradliniger Film von Anfang bis Ende ist. Der nimmt sich am Anfang sogar fast ein bisschen sehr viel Zeit, was mich super gewundert hat. Aber dann ist der, weiß ich nicht, wenn du das Buch lesen würdest, wie schreibe ich einen Kinderfilm für Anfänger, dann würde wahrscheinlich genau dieser Plot eins der Beispielplots sein. Aber ich finde, das muss gar nichts Schlechtes sein.
Nee. Ich möchte dich ganz kurz fact-checken, weil ich habe die Zeit genutzt, um das zu googeln. Und es handelt sich um keine Wüstenspringmaus, weil die sind nicht in Australien beheimatet, weil was wir eins wissen und was ja auch das Coole an diesem Film ist, ist, dass Australien besondere Tiere hat. Die geben sich nicht mit normalen, stinknormalen Tieren ab. Nein, sie haben alles im Besonders. Und das sind, vermutlich ist das dann eine australische Hüpfmaus.
Okay.
Was der Unterschied zwischen Wüstenspringmaus und australischer Hüpfmaus, die übrigens in der Wüste lebt, ist, das mögen uns dann am Ende irgendwelche BiologInnen sagen, aber nur dazu.
Es ist auch letzten Endes egal.
Das war übrigens einer meiner Lieblingssachen an dem Film, war tatsächlich die verrückten Tiere aus Australien, fast alle gefühlt zu zeigen. Also wir sehen wirklich ganz viele super bekannte australische Tiere, aber dann auch ein paar, die immer so in zweiter Reihe stehen. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Das stimmt, das fand ich auch super.
Weil wir sehen halt so die typischen, das wären ja so Wombat, Känguru, Koala, der überraschend schlau war. Wenn man sich ein bisschen mit Koalas auskennt, weiß man, dass Koalas sehr, sehr dumm sind. Aber gut. Und dann sehen wir aber auch direkt so die immer so in zweiter Reihe stehen. Und dann haben wir zum Beispiel einen Riesenwaran. Wobei, die gibt's, glaube ich, auch woanders. Ne? Ich glaube, nur in Australien ist es nur halt der australische Riesenwaran. Dann aber auch sowas wie der Kookaburra wird da, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Auf Deutsch Jägerlieste.
Okay.
Ganz merkwürdig. Ich wusste auch nicht, dass... Nee. Dann die Kragenechse und...
ein Ameisenigel.
Ein Ameisenigel, genau. Also schon auch super coole Tiere. Ein Schnabeltier kommt zum Beispiel auch vor. Also wirklich Tiere, die außergewöhnlich und besonders sind, aber die man nicht immer sofort nennt, wenn man an Australien denkt.
Und die auch wirklich schön gezeichnet sind.
Ja.
Die sehen ja die auch von den Bewegungsabläufen her.
Also mein absoluter Liebling ist der Riesenwaran. Also das ist sozusagen vom Bösewicht, ist das ja der tierische Sidekick. Also
Joanna de Iguana. Ich denke, das sollte der Gag sein, der im Deutschen hier untergeht.
Ah, okay. Aber. Ja, gut. Aber die, also die Echse gefällt mir so
gut. Ja, die sieht also so cool aus.
In allen, in den ganzen Bewegungen im ganzen Film.
Das ist wirklich gut. So gut gemacht, dass die gleichzeitig so trottelig und aber furchteinflößend ist.
Und das haben die im ersten, also wer den ersten Bernhard und Bianca Film kennt, haben die auch ganz gut gelöst. Da ist das nämlich mit so zwei Krokodilen. Und da ist auch ein bisschen der Gag, dass das halt zwei Krokodile sind und die sich sehr ähnlich sehen. Aber die Bewegungsmuster im zweiten Teil von dem Varan sind noch mal tausendmal besser.
Ja.
Vor allem dieses Trottelige auch. Das war einer meiner Highlights in dem Film. Was war denn dein Highlight? Lass mich raten, der Bösewicht.
Nee, gar nicht so sehr. Vielleicht, also so visuell gesehen tatsächlich, fand ich das Auto vom Bösewicht echt ziemlich cool. Ich habe ja schon beim Gucken gesagt, das sieht direkt aus, als wäre es aus Mad Max genommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht so richtige Highlights. Ich finde, das ist einfach
ein guter Actionfilm.
Von vorne bis hinten ein solider Film, der sehr schön ist, ein paar echt grafische Makel hat, also insbesondere jetzt 30 Jahre später, da können wir später noch drauf kommen. Aber sonst, ich kann ja sagen, ich wollte den Film gucken, auch schon vor was Längerem, und ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Ich hatte irgendwie einfach mal Lust auf so einen klassischen Disney-Film und ich habe mich an den ersten erinnert, weil der aus dieser weirden 70er, 80er Phase von Disney ist, wo die ganz komische Filme gemacht haben. Dann fiel mir irgendwie ein, dass der zweite war doch viel besser. Ich habe den jetzt aber auch selber seit ich ein Kind war, nicht mehr gesehen. Und ich würde jetzt sogar dabei bleiben. Ich finde tatsächlich, der zweite ist besser als der erste. Aber er ist wirklich auch eigentlich nicht so gut, wie ich jetzt in Erinnerung hatte. Aber er macht trotzdem Spaß. Und er ist knackig kurz. Also das ist ja immer, finde ich, ein Pluspunkt.
Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach ein kurzer Abenteuerfilm. Und ich mag den auch, klar, der weht voll diesen muffigen Geruch von 90er, weht da schon immer die ganze Zeit mit. Aber da ist jetzt nichts wahnsinnig Schlimmes dran. Der Film, also der hat jetzt keine Stellen, wo ich mir denke, so kann man heute gar nicht mehr machen.
Ja.
Und der ist schnell und kurz und das geht ordentlich durch.
Als das mit dem Liebesdreieck losgeht, hatte ich ja echt noch Befürchtungen, dass das wieder ganz schlimm ausgeht.
Ja, aber nicht.
Eigentlich passiert das passiert fast gar nicht.
Nee.
Irgendwann, weil es ist so ein bisschen ja das Ding, dass Jake die hauptsächlich durch das Outback bringt, weil er die ganzen Tiere zähmt und so. Und Bernhard immer so ein bisschen wie ein Lulli dasteht. Er ist ja einfach nur Hausmeister. Und dass Jake das dann auch glaubt, aber in dem Moment, als Bernhard einmal den Tag rettet, da ist ja auch irgendwie, ist dann für ihn völlig klar, so, alles klar, der Bernhard kann was. Und dann macht er den Antrag und dann sagt er noch so, super gemacht, Kumpel. Also, okay, warst du nicht vor 15 Minuten noch in Bianca verknallt? Aber okay, das haben wir wohl abgehakt. Ist in Ordnung für mich. Weiß ich nicht. Und so Liebesplots bei so einem Film für kleine Kinder, die müssen ja auch nicht wahnsinnig kompliziert sein.
Das Lustigste an dem Liebesplot fand ich übrigens, dass Bernhard Bianca immer noch siezt.
Ja, Miss Bianca, ne?
Genau, aber nicht nur Miss Bianca, der sagt, würden Sie mich heiraten? So formuliert es tatsächlich. Also Miss Bianca wird er ja vermutlich auch im Englischen sagen. Das ist ja auch nicht die Welt.
Ich glaube, weil das beruht auf einer Kinderbuchreihe tatsächlich, die sehr alt ist. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das da einfach, sie sich wirklich da so unterhalten haben, dass das noch so ein Throwback an dieses, aber das weiß ich natürlich nicht.
Ja. Ich fand übrigens den Bösewicht sehr, sehr cool. Also ich habe das vorhin gesagt, weil ich den selber auch cool fand. Das liegt daran, dass der eine wahnsinnig gute Synchronstimme hat. Wir glauben, dass es Herr Paschulke ist.
Manfred Krause.
Genau. Und
Der Mann ist auch jemand anderes als Herr Paschulke. Nur weil er diese Rolle fantastisch gespielt hat, heißt das nicht, dass er nicht auch ein echter Mensch ist.
Er ist auf jeden Fall ein cooler Bösewicht und er hat auch noch einen
Nachtrag aus dem Schnitt. Der Mann heißt natürlich Helmut Krauss. Keine Ahnung, warum ich mich da geirrt habe. Weiter geht's.
Einen coolen Sidekick, also diesen tierischen Sidekick. Und das gefällt mir ja sowieso, wenn Disney-Bösewichte das haben. Also ich musste sofort natürlich denken an hier Aladdin mit dem Papagei.
Mhm.
Das war natürlich ganz hervorragend, aber auch sowas wie nicht der beste Bösewicht, aber bei Mulan zum Beispiel, da hat er ja auch diesen Vogel dabei, der dann immer rausfliegt.
Den habe ich ja, komplett der ist, vergessen.
Das ist nicht der beste. Aber es gibt, glaube ich, noch mehr, die mir jetzt aber auf Anhieb nicht unbedingt einfallen. Und ich mag das total gerne. Also häufig kriegen ja auch die Hauptcharaktere dann tierische Begleiter, aber ich finde es fast noch ein bisschen cooler, wenn die Bösewichte tierische Begleiter haben. Hat Cruella de Vil
nicht tatsächlich auch irgendwann? Nee, hat sie nicht, ne?
Das wäre ja irgendwie komisch, oder? Von ihrer Rolle her. Sie hat nur
diese beiden Diebesdeppen,
ne? Ja, genau.
Ja. Ja, dann irgendwas war da, aber das glaube ich einfach ein Irrtum.
Ich habe das Gefühl, dass bei Küss den Frosch der irgendwas hat, aber ich habe den glaube ich einmal vor 30.000 Jahren
gesehen. Ich habe den einmal gesehen, als der rauskam. Da kann ich leider auch nicht mitnehmen. Ja.
Aber das finde ich auf jeden Fall cool, weil der behandelt die auch immer so, als wenn die alles verstehen würde, diese Echse. Und das wird auch so dargestellt. Und das, wie gesagt, das ist im ersten Teil auch schon so. Da hat die Frau die beiden Krokodile mehr so wie so Schoßhunde.
Brutus und Nero heißt
es. Genau, was auch ein super Gag ist. Ja, das ist irgendwie, das sorgt für Humor und finde ich einfach gut. Ich weiß nicht, warum das nicht öfter gemacht wird, weil ich finde das eine gute Mischung.
Mhm.
Weil dann ja häufig die, wie du schon sagst, dann halt auch so ein bisschen trottelig sind. Und das ist ja immer ein guter Gag, dann hat man ja den Comic Relief direkt am Bösewicht und der ist ja das Erschreckendste im ganzen Film.
Ich finde allerdings den Bösewicht so unbemerkenswert, weißt du, der ist so, ja, das ist halt ein Wilderer und der wildert und ja. Der ist böse.
Aber dadurch finde ich den auch ein guter Bösewicht, der ist ein total einseitiger Bösewicht, aber ich finde sowas wie Wilderer sein, das ist so einfach, auf eine gute Art und Weise. Der Film ist halt 70 Minuten lang. Du sagst es schon, der ist so quasi, wenn man nachguckt, wie man Kinderfilm schreibt, ist das ein Kinderfilm. Es geht um Tiere und die werden gefangen, aber es passiert jetzt auch nichts Schlimmes. Alles da dran ist so, das soll gar nichts anderes sein. Und das ist dann halt auch eine gute Plotline, einfach zu sagen so, ja, ist ein böser Mensch, weil der fängt wilde Tiere. Das ist einfach erklärt.
Aber der hat jetzt nicht sowas, dass der wie andere Disney-Bösewichter, dass der dir in Erinnerung bleibt. Wer kennt denn McLeach, weißt du? Ich glaube, es gibt ja diese komische, was ist das eigentlich, so eine Kartenspielreihe Disneys Villainous. Es würde mich sehr wundern, wenn es ein Set von McLeach gäbe.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, sogar Professor Rattigan hat eins.
Ja, aber der ist ja auch ein fantastischer Bösewicht, ja, vor allem aber, wenn man mit der Originalsynchro.
Aber den kennt ja keiner.
Ja, was ist Vincent Price? Ja, aber gut, es ist nicht der klassisch beste Bösewicht, aber es gefällt mir für den Film. Halt schon noch nur ein mittelmäßiger Film, aber ein mittelmäßiger Film, der nicht wehtut.
Was jetzt. Der Vorteil daran ist, ist, dass der auch null furchteinflößend ist. Der ist zwar so gruselig und der hat eine Schrotflinte immer dabei und der hat diese Echse, aber das ist nichts, weiß ich nicht. Es gibt in König der Löwen diese eine Szene, wo Scar so ganz nah an den Bildschirm kommt und dann siehst du auch und dann leuchten die Augen so gelb. Das hat nichts, wo du ins Bett gehst und dann ploppt dieses Bild vor dir auf und du rennst sofort zu Mama und Papa ins Bett. Das wird's bei McLeach einfach nicht geben. Der ist 0815 Bösewicht und nachdem er zum Schluss den Wasserfall runterfällt und wir ihn nicht wiedersehen, aka er ist auch. Tot, danach wird sich auch niemand mehr groß an McLeach erinnern. Und das ist okay, man erinnert sich vielleicht noch an seine lustige Eidechse Joanna.
Ja, und das ist es, der lässt Platz für Joanna. Und komm, ich bin großer Fan von Joanna. Ich habe ja ein bisschen, also wir haben ja gerade beim Inhalt, haben wir ja erklärt, dass es im Prinzip ein großer Adler ist, hinter dem her ist. Und da habe ich mal Google angeschmissen. Jetzt kann ich euch mal ein paar schöne Facts über Adler erzählen. Gerald, bist du denn schon gespannt, was ich jetzt so Spannendes über Adler erzähle?
So gespannt wie die größte Flügelspannweite des größten Adlers, die du mir bestimmt gleich erzählen.
Natürlich, korrekt. Nein, ich möchte nur sagen, das ist natürlich offensichtlich eine Art mystischer Adler oder so, oder ein fantastischer Adler, den sie da eingebaut haben, weil der ist ja viel zu groß. Also, keine Ahnung, was würdest du schätzen, wenn du das so auf normal,
also,
wie ist so seine Flügelspannweite in dem Film?
Wir sehen ja ganz am Anfang, als Cody ihn befreit, da steht er einmal, als er dann neben ihm steht, und Cody ist ein, wie alt wird er sein, 8- bis 10-jähriger Junge, irgendwie so um den Dreh, der ist vielleicht irgendwas 1,40 groß, sagen wir mal 1,40. Mhm. Und Cody steht neben diesem Adler und sein Kopf reicht gerade so über seine Beine.
Ja, aber manchmal ist der nicht so groß. Das ist ganz merkwürdig. Der ist unterschiedlich groß, der Adler. Meinst du, das waren
Animationsfeen? Was? Auf jeden Fall ist der, da dachte ich also, okay, was soll das? Soll das der Vogel Rock sein oder was? Das ist falscher Kontinent auch.
Aber ich habe so überlegt, wenn man halt den Bösewicht mal zwei nimmt, ob das nicht ungefähr die Flügelspannweite
ist. Aber der Vogel ist doch sogar größer als der Mensch, wenn der steht. Das heißt, die Flügelspannweite.
Noch mal mehr.
Die Flügelspannweite von dem Vieh ist aber mal locker 8 Meter.
8 Meter? Okay. Gut.
Ich glaube, ja, würde ich schätzen in dem Gut. Film.
Dann kann ich euch schon mal so viel verraten. Es muss ein fantastischer Vogel sein. Weil das ist sehr weit entfernt von dem, was der größte flugfähige Vogel ist. Ich habe nämlich kurz überlegt, ob es angelegt ist an einen tatsächlichen australischen Adler, aber der größte Adler in Australien ist wirklich nur so groß wie ein Steinadler. Das jetzt, also Steinadler sind groß, aber come on. Hm. Und es gab aber mal einen Adler, der ausgestorben ist, der besonders groß war. Und da reden wir jetzt von 3 Meter Flügelspannweite. Also weit entfernt von 8 Metern. Und jetzt kommt's aber, und das ist der Fun Fact, und ich habe das vielleicht zu groß aufgebaut dafür, dass es nicht so richtig spannend ist. Aber jetzt haben wir diesen Salat. Albatrosse sind die größten flugfähigen Vögel mit 3,50 Meter. Ha. Huh. Ja. Und da haben wir hier den kleinen süßen Albatross, der uns dahin fliegt nach Australien. Und Fact Check. Ja. Das ist im Prinzip schon der größte Vogel.
Die nehmen ja aber nicht ohne Grund den Albatross. Ist ja auch schon im ersten hier Albatross Airlines. Weil das ist ja auch bekannt, dass die auch riesige Strecken fliegen.
Ja, ja, klar. Aber ich glaube, das ist doch trotzdem relativ lustig zu sagen, oh, da ist aber ein großer mystischer Vogel. Und dabei haben sie quasi in ihrem Cast schon den eigentlich großen
Vogel aber drin. Aber es wird ja auch tatsächlich angedeutet, dass das so der letzte seiner Art ist, dieser Vogel.
Ja, ja, klar. Das ist ja ein mystischer Vogel, das geht ja gar nicht anders. Wie gesagt, die größten flugfähigen Vögel. Federn. Ja, und man ist sich bei diesem 3-Meter-Adler schon nicht sicher, wie zur Hölle er das geschafft hat zu fliegen, weil der halt viel zu viele Kilos eigentlich drauf hat. Dann ist es so, ja, okay. Und ich meine, ich glaube, Albatros, es gibt ja auch einen Grund, warum die so merkwürdig anfangen zu fliegen und landen. So witzig. Weil die halt, also das auch nicht so cool ist, wie groß die sind im Prinzip für den Flug. An sich. Naja, meine Lieblingsszene war übrigens, als sie, schön, dass du mich danach fragst, Gerald, meine Lieblingsszene war, als sie in Gefangenschaft sind, und mit sie meine ich, es wird ja nur der Junge in Gefangenschaft genommen, aber er kommt halt in ein Lager voller andere Tiere und du hast ja schon gesagt, er kann halt mit anderen Tieren sprechen. Und dann sind da mehrere Käfige und da sind verschiedene Tiere drin. Und dann kommen die Tiere auf die Idee, dass vorne an der Tür ja der Schlüssel ist. Und wenn sie jetzt zum Beispiel verschiedene Stöcke nehmen und ein Seil und so weiter, können sie so eine Art, wie will man es beschreiben?
Greifhaken.
Ja, aber das ist ja nicht ein Greifhaken, sondern sie haben einen Greifhaken, aber der wird von mehreren anderen Stöcken begleitet, weil das so einen Balanceakt gibt, damit sie quasi alle Tiere zusammen zu diesem Schlüssel kommen, weil sonst würde das nicht funktionieren, weil sonst würde der einfach, wenn man jetzt einen langen Haken nimmt, der kippt halt nach vorne um.
Okay, dann ist es ein langer Greifhaken.
Nein, aber pass auf. Dadurch, dass sie diese komische Konstruktion gebaut haben, war das einfach original ein pädagogisches Spiel, was an jeder Schule Deutschlands gespielt wird. Kennst du das? Dieses mit den Seilen, wo alle dran ziehen müssen. Und ihr kennt es vielleicht nicht. Ich beschreibe das mal kurz. In der Mitte ist halt ein Gegenstand. Und damit hakt man zum Beispiel einen Holzblock auf und dann soll man einen Turm bauen, in dem alle, weiß ich nicht, 30 Leute können da drumherum stehen, an diesen Seilen ziehen und ja, aber keiner zu doll zieht und alle gemeinsam ziehen und dann können sie am Ende das schaffen und ich musste innerlich hart lachen, weil das wirklich, ich sehe das einfach zu häufig, dieses Kackspiel und dachte so, wow, okay. Sie haben sich einfach so ein pädagogisches Turmbauspiel gebaut.
Also ich finde den Vergleich echt weit hergeholt.
Nee, sorry, musste ich sofort dran denken. Natürlich ist es nicht das Gleiche. Aber das ist ja dieses, oh, und dann arbeiten wir alle zusammen, obwohl wir alle verschiedene Fähigkeiten haben, können wir alle im Team sein.
Das ist verrückt für mich, dass du bei Teamwork auf dieses Spiel kommst.
Vielleicht habe ich das zu oft gespielt.
Vor allem, ich habe dieses Spiel auch schon öfter gespielt. Es hat ja noch nie geklappt.
Natürlich. Meine? Ja, klar. Ja, du spielst das halt mit Grundschülern. Ja, okay. ich spiele das halt mit Leuten, die ein bisschen älter sind. Das klappt. Okay, okay halt, ey. Das hat doch noch nie geklappt. Natürlich. Okay, wow.
Und der Plan hier, aber der Plan hier geht ja 1:1 auf.
Ja, 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 das fand ich auch schön. Hat ja wurden belohnt für ihr pädagogisch wertvolles Ausbruchs Aufbau Dingsy.
Ich glaube, meine Lieblingsszene war vielleicht, auch wenn die gar nicht so eine große Rolle in dem Film spielt, tatsächlich die Funkübertragung, wie die das machen. Wir sehen da ja so mehrere Funkstationen, ja, wo die Mäuse diese Nachricht weiterleiten. Und da sind ein paar echt witzige Szenen dabei.
Ja.
Und die sind echt sympathisch gemacht. Und ich mochte total am Anfang bei der Sitzung, als die Rettungshilfsvereinigung Bernd und Bianca losschicken will, fehlen die nämlich gerade, weil die im Restaurant sitzen.
Mhm.
Und das Restaurant ist super cool gemacht.
Das ist
nämlich irgendwo im New York in so einem Opernhaus, wahrscheinlich in dem einen großen Opernhaus. Das ist in der Met wahrscheinlich, ne? Man sieht nur einen Ausschnitt.
Ja.
Und in dem Kronleuchter ist halt ein Restaurant, das von
Da ist aber an sich ein Restaurant und da hängt ein Kronleuchter und jetzt kommst du.
Ich glaube, das ist kein. Nee, dann habe ich in diesem. Man sieht ja nicht, was es ist. Ich glaube, es ist ein Konzertsaal und da hängt ein Kronleuchter und in diesem Kronleuchter ist ein Restaurant, das von Kakerlaken geführt wird, die für eine Erbsensuppe eine Erbse in einem Fingerhut kochen zum Beispiel. Und das sind so ja so auch kleine Ideen. Sowas liebe ich ja. Das fand ich schon in Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, super.
Ja.
Das finde ich bei Arietti und die Borger super. Das gefällt mir immer super gut. Weil das auch, man sieht, wenn Bernd und Bianca am Tisch sitzen, sieht man so im Hintergrund erstmal, wie diese Kristalle glitzern, aber dahinter sieht man noch ganz unten in der Tiefe ist irgendwas. Mhm. Man kann es aber nicht erkennen, weil das unscharf ist. Das finde ich einfach eine coole Vorstellung. Wenn ich das nächste Mal jetzt an so einen Kristallkronleuchter gucke, dann würde ich mir denken,
ach komm,
ein Mäuserestaurant.
Ja, das gefällt mir auch mal gut. Übrigens, du hast ja schon selber gesagt, wenn sie werden dann vermisst in der UN, in der Mäuse-UN.
Rettungshilfsvereinigung.
Und der Film heißt aber Mäusepolizei. So.
Das ist der deutsche Titel.
Ich bin maximal verwirrt. Was sind die denn jetzt?
Ja, im Prinzip fast sowas wie Blauhelme, ne?
Aber Blauhelme würden doch auch nicht einzelne Leute retten.
Aber es sind halt
vielleicht
Mäuse.
Doch, ne? Ja. Mir ist schon klar, ich sollte nicht zu sehr drüber nachdenken, aber mich hat es trotzdem verwirrt.
Das ist nämlich auch was mir aufgefallen ist. Der erste Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei, der ist aus den späten 70ern und der zweite hier ist aus den frühen 90ern. Da liegen 13 Jahre dazwischen. Schon im ersten wird die Rettungshilfsvereinigung nicht besonders genau erklärt. Da wird da noch so ein bisschen genauer und im zweiten echt einfach gar nicht mehr. Da wird einfach davon auch ausgegangen, dass wir wissen, was das ist. Und was muss man halt wissen, außer das sind internationale Mäuse, die sich um die Rettung von vermissten Kindern kümmern. Na klar.
Natürlich.
Und dann dachte ich noch so, was? Ich habe mich nämlich dabei erwischt zu denken, das ist eigentlich fast schade, weil die hätten noch an so viele Plätze reisen können. Und ich würde auch gerne dieses Mäusesystem besser verstehen. Da dachte ich mir so, nee. Wenn die das erklären, ich glaube, das kann es nur kaputt machen. Weil ich im ersten Teil, da kriegt man schon so einen Einblick da rein, dass ja nämlich, die wollen jemanden losschicken, weil die kriegen eine Flaschenpost von diesem vermissten Mädchen. Und dann ist es irgendwas Bürokratisches, was die auffällt. Eigentlich will niemand losgehen, wenn sich nicht Bianca freiwillig bereit erklären würde zu gehen und Bernhard einfach mitnimmt, der nämlich eigentlich keinen Bock hat, weil er auch so ein bisschen eine Schissbox ist. Zumindest im ersten Teil.
Hey, das ist auch einfach gar nicht seine Jobbeschreibung. Nee. Hoffentlich kriegt er nicht weiter das Hausmeistergehalt für den Scheiß.
Nein, ich hoffe wirklich nicht. Und dann eigentlich ist es zum Glück, dass wir diese ganze Rettungshilfsvereinigungskonstruktion nicht genauer erklärt kriegen, weil ich fürchte, dann würde das Kartenhaus völlig in sich zusammenbrechen.
Und dann kriegen wir stattdessen halt mehr so süße Szenen gezeigt, so, ja, natürlich sind sie im UN-Gebäude und reisen dann immer im Handgepäck der Botschafterin. Mhm. Also so kommen sie dann ins Land. Ja, okay. Aber das ist ja dann witzig und süß irgendwo.
Ja, weil da muss ich dann denken, am Ende endet das wie bei Man in Black, wo du dir nach dem ersten denkst, boah, ich würde gern so viel mehr wissen darüber, wie diese Organisation funktioniert. Und dann guckt man die Fortsetzung so, ich hätte es lieber mir selber ausgedacht, ehrlicherweise.
Deswegen bei John Wick, ich frag nicht nach. Ich will es nicht wissen. Das ist irgendwie cool, ich will es nicht wissen. Du hattest gesagt, der erste Film ist von wann?
77 oder 78.
Weil was ich an Bernhard und Bianca auch gerne mag, so ganz allgemein, ist, der erste Film ist Ende der 70er und wir haben ein Team, das besteht aus einem Hausmeister und einer Frau. Und beides ist außergewöhnlich, dass und das unsere Helden sind der Geschichte.
Ja, sogar einer nicht amerikanischen Frau, obwohl das genau. Ja auch der erste Teil komplett in Amerika spielt.
Ja.
Das ist jetzt für Europa gar nicht so eine Besonderheit. Aber ich finde das, weil mir das selber auch, bis wir die jetzt beide nochmal geguckt haben, gar nicht klar war, dass Bianca halt aus Ungarn kommt. Das finde ich einfach irgendwie so ein witziges kleines Detail, ja. Weil das hätten die gar nicht machen müssen.
Und ich glaube nicht mal mehr, dass heute noch das Frauending so was Besonderes wäre, aber in dem alten Film wird halt auch tatsächlich, also sie meldet sich freiwillig.
Ja.
Und dann sagen alle, aber sie sind doch eine Frau und Miss Bianca und das können sie doch nicht machen. Also da wird halt tatsächlich
mehrfach gesagt. Sie will auch eigentlich ja alleine gehen.
Ja.
Sie lassen sie ja nicht alleine
genau, gehen. Genau, also nein, sie müssen noch jemanden
mitnehmen. Das ist ja der Grund, warum Bernhard mitkommt.
Genau. Und das wäre heute, glaube ich, nicht mehr so. Aber ich finde, das Ding mit dem, dass einfach ein Hausmeister mitgenommen wird, ich finde, das ist noch voll aktuell, traurigerweise. Ja. So, das traut dem ja keiner zu und alle so, aber wieso, ja, das ist doch nur der Hausmeister. Das finde ich gut. Das ist ein gutes Team. Und sie wachsen ja auch schnell zusammen. Bianca hat genau richtig, die krasse Oberspionin hat genau richtig gewählt. Eigentlich nicht, sind wir mal ehrlich. Das ist eigentlich halt totaler Quatsch, dass so eine ausgebildete Superspionin einfach so einen nervösen Hausmeister
mitnimmt. Die sind Diplomatin auch einfach nur.
Das sagst du so, aber ich habe immer noch nicht verstanden, was das ist. Ich warum sollten Diplomaten denn durch die ganze Welt reisen,
wenn da Hilfe? Aber wir sehen doch diese Sitzung,
sind das sind offensichtlich Blauhelme? Keine Spione. Sind das Diplomaten?
Beides.
Sind das Spione? Was?
Das ist die Rettungshilfsvereinigung.
Ja, natürlich. Ich glaube, jetzt sind wir aber schon fast durch und können oder müssen
nee, ich würde tatsächlich noch gerne, weil mir das ein Anliegen ist, darüber zu reden, dass der Film ist von 1990 und da haben die, der ist zwar handgezeichnet und das sieht auch echt sehr, sehr gut aus. Der sieht definitiv auch besser aus als der erste, einfach weil die mehr Budget haben.
Ja, also beim ersten war das ja, Budget
Disney in den 70ern, sehr das sieht man klein. Ja in den Filmen, die sehen manchmal so ein bisschen ja, roh einfach noch aus, möchte ich sagen.
Man sieht halt die Bewegungszeichnung, also man sieht, ja. Wie nennt sich das denn, wenn die immer so, die legen ja immer so mehrere Bilder übereinander bei den Zeichnungen, um die Bewegung zu machen und da sieht man manchmal noch die Bleistiftstriche von der Bewegung da drunter.
Der Film hat aber auch, und ich weiß gar nicht, was das genau ist, diese 3D-Animationen, die manchmal reingedrückt werden, der Truck, Panzer, was auch immer von McLeach, der ist immer so, weil das sieht man auch, dass der dicker ist. Und das gelingt in einigen Fällen echt gut, in manchen Fällen gar nicht. Dann sieht's so ein bisschen, dann ist es einfach, dann wirkt's fremd. Und ganz schlimmerweise hat er aber auch schlimmes Anfang der 90er CGI an manchen Stellen, das Sydney Opera House, als die im Landeanflug sind.
Das sieht furchtbar aus.
Und man guckt das jetzt und denkt sich, warum haben die es nicht nachgezeichnet? So, ja, weil wenn du das in CGI gemacht hast, war halt State of the Art. Das würde garantiert besser aussehen, wenn die es gezeichnet hätten. Es wäre garantiert auch billiger gewesen. Aber man konnte das cool in 3D-Computer modellieren. Und jetzt sieht es halt aus wie, keine Ahnung, irgendein Sims-Spiel aus Mitte der 90er. Das war für 1990 garantiert echt beeindruckend. Dafür sieht das aber jetzt halt umso beschissener aus,
ja.
Wenn man weiß, auch wenn man weiß, was Computeranimationen jetzt können.
Ich habe aber nie so ganz verstanden, die Politik dahinter, was jetzt gezeichnet wird und wo Animationen drin sind und nicht. Weil König der Löwen beispielsweise ist doch komplett gezeichnet. Aber der ist doch von Mitte, Ende der 90er.
Ja, ich glaube, der hat aber auch diese, wenn ich wüsste, was das heißt, da haben ja, die mit in Basil der Mäusedetektiv mit angefangen. Diese 3D-Zeichnungen, die sind auch irgendwie animiert, aber das ist ja noch irgendwie gezeichnet. Ich weiß nicht, was das
die genau hat er ja ist. Bei sowas wie Hintergründen oder am Anfang bei diesen, wenn man so über die Landschaft geht und sowas, ne?
Ich glaube, mit dem CGI haben die ganz schnell wieder aufgehört, weil die gemerkt haben, so gut funktioniert es dann tatsächlich.
Ja, okay. Wahrscheinlich. Also alles andere kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja. Wer weiß es so genau. Und das wollte ich nur einfach mal gesagt haben, dass der Film echt ziemlich schön ist. Klasse, Disney-Filme aus den 90ern sehen ja alle gut aus, da kann man ja echt gar nichts gegen sagen. Aber dass der diese paar doofen Flecken hat, die ja, man wirklich anmerkt, was wirklich
schade ist. Hauptsächlich bei Häusern und Architektur. Mhm. Und das ist aber trotzdem traurig. Ja, aber ich wollte eh gerade zur Kritik kommen.
Ach so, okay.
Das war doch auch schon deine, ne?
Deswegen das wäre meine Hauptkritik, ja.
Genau. Ich hätte jetzt noch gesagt, dass ich die Krankenhaus-Arzt-Szene ganz schön gruselig finde.
Stimmt, die hatte ich mir sogar extra noch aufgeschrieben. Wilbur, der Albatros, verletzt sich nämlich bei der Landung und der wird dann von so einem komischen Mäusearzt mit so weirden Mäuseschwestern.
Aber der hat schon, Entschuldigung, aber der hat auch diese Mengele-Brille auf.
Der hat mich an Dr. Seltsam erinnert.
Ja, und der ist ja
da. Der ist ja angelehnt an Mengele, genau.
Und das kommt ja nicht, das macht man ja nicht einfach so. Und dann diese Krankenschwestern, die alle gleich aussehen, schon mal Gruselfaktor. Und
ganz kleine Augen haben.
Schwarze, komplett schwarze. Ja. Der Rest hat nämlich ganz normale Augen im Sinne von weiß und schwarz drin. Aber nein, die haben winzig kleine schwarze Knopfaugen.
Fairerweise muss man, so wie Mäuse ja eigentlich hätten.
Ja,
aber weil das die einzigen Mäuse, und wir sehen einige Mäuse in diesem Film, die einzigen Mäuse sind, die das haben, wirkt's einfach, die wirken gruselig. Die sind eigentlich gruseliger als McLeach. Das stimmt.
Und das ist so eine Herde aus Krankenschwestern, wirklich auch alles Krankenschwestern, alle haben das gleiche Outfit an, alle sind gleich groß und alle haben diese kleinen schwarzen Knopfaugen und dann schießen die da mit Spritzen und sowas. Und spannen
den Albatros in so eine Dr. Frankenstein-artige Konstruktion und der hat auch sichtlich keine Lust.
Nee.
Der wehrt sich mit Händen und Flügeln.
Und es wird auch am Ende tun die so zwei so Spritzen aufgezogen mit so neongrünen, wie so Gift normalerweise so Zeichentrick ist, in eine Schrotflinte rein, weil die passen ja dann sozusagen, also statt diese dicken Kugeln, das da rein. Und dann wird der Albatros so gedreht, dass es offensichtlich Richtung Schwanzfedern geht. Und dann sagen die noch so, ja, jetzt noch einen Zentimeter nach unten. Und er nur so, nein, keinen Zentimeter nach unten. Und dann wird weggeschnitten und wir hören ihn nur noch schreien. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Er wird dann ja aber auch einfach, also die heilen ihn ja tatsächlich.
Ja, aus Versehen. Er heilt sich ja selbst. Er fällt ja auf den Boden, auf die Maus, auf den Arzt. Ach, und dabei wird sein Rücken wieder in Ordnung. Die heilen ihn nicht. Die wollen ihn doch aufschneiden und operieren.
Es ist eine ganz
weirde Stelle.
Und die passt auch gar nicht in den Film.
Und der Arzt hat auch diese typischen großen grünen OP-Handschuhe, die er sich so drüber zieht und so wegklacken lässt, was auch für mich das absolute Horrorfilmmotiv geworden ist mittlerweile. Gut, das ist für Kinder vermutlich nicht so. Aber das ist, alles ist merkwürdig an dieser Szene. Also wenn irgendjemand gerade eine Spritzenphobie entwickelt, würde ich nämlich an dieser Stelle gerne abraten wollen von Bernd und Bianca, die Mäusepolizei im Känguruland.
Oder was meine Mutter früher immer gemacht hat bei solchen Szenen, dann irgendwie kurz die Augen zuhalten.
Wirklich?
Ja. Total. Also ich kenne so zwei Drittel von Watership Down.
Boah, meine Mutter hat den komplett mit mir geguckt. Unten am Fluss für alle, die den mal so gesehen haben. Nee, der wurde dann geguckt. Aber ich durfte mich anlehnen und ankuscheln und so.
Ja, Watership Down.
Ja, mach das einfach nicht.
Generationstrauma, ich glaube, für unsere Generation ist so.
Selbst das müssen wir nicht weitermachen, keine Angst.
Nee.
Wir sind die Generation, die das brechen kann.
Genau, vielleicht mal ein Aufruf. Zeigt euren Kindern bitte nicht unten am Fluss.
Danke.
Danke.
Oh, ja, stimmt. Fällt mir gerade auch auf, wo du unten am Fluss sagst und der in diesem Maschendraht verendet. Und da wird einfach noch eine Kettensäge gezogen bei Bernhard und Bianca in der Krankenhausszene.
Stimmt. Aber es ist so ein Schlingendraht.
Ach so, ja, stimmt. Ja. Das macht's nur noch schlimmer.
Aber die Szene darfst du nicht erwähnen. Da kriegst du sofort.
Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall wollte ich nur davor warnen, gerade Kinder mit beginnender Spritzenphobie oder falls es bald zum Impfen geht, vielleicht einfach nicht im Moment.
Ja. Aber ansonsten?
Ansonsten ist das ein schneller, weggesnackter Abenteuerfilm.
Und was ich vielleicht noch sagen kann, der Film braucht ein bisschen, um Fahrt aufzunehmen. So die sind nämlich erst, klar, der Film fängt in Australien an und dann wird der gefangen genommen und dann sind die aber nochmal in New York Und es dauert 20 Minuten, bis Bernhard und Bianca eigentlich tatsächlich in Australien sind, bei einer Lauflänge von 74 Minuten. Aber ab dann, versprochen, geht der wirklich zack, 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 zack. Ja. Und davor finde ich den auch so ein bisschen, okay, wie viel ist schon vorbei? Aber dann, weil dann zieht der sich ein bisschen, aber zum Schluss nicht mehr.
Ich finde aber auch, das liegt daran, dass es halt der zweite Teil ist und dass sie dann so ein paar Sachen wieder aufgreifen müssen, aber ohne, dass es so organisch in der Geschichte erzählt wird, sondern es muss halt so extra erzählt werden. Ja. Und das nervt jedes Mal an dem zweiten Teil. Das stimmt. Weil du entdeckst es ja nicht wie im ersten Teil. Mhm. Ja, gut, so ist es eben. Was würden wir denn sagen, ab welchem Alter der so ist?
Die FSK gibt den ohne Altersbeschränkung frei, also ab 0.
Boah. Und 4, ich würde eher sagen 5 oder 6 kann man sein.
Irgendwie 5, 6, hätte ich jetzt auch gesagt. So.
Sonst ist das auch vielleicht an manchen Stellen zu gruselig mit den Krokodilen und sowas.
Für viel ältere Kinder ist der vielleicht dann auch schon wieder ein bisschen langweilig.
Ja. Naja.
Deswegen ist es ein guter Film für kleinere Kinder, gute Ablenkung. Der beim ersten, das Witzige ist, beim ersten würde ich sogar sagen, nicht für Vierjährige, der ist nämlich doch so dunkel irgendwie so insgesamt, weißt du, das ist so düster von der Farbstimmung, der ist gar nicht so viel gruseliger, aber die ganze Stimmung, auch die Musik, die Farbgebung, die ist so ein bisschen düsterer.
Das aber stimmt. Ich glaube, für Kinder ist es wurschtpiep, wie rum du den guckst.
Ja, und ich habe einem Sechsjährigen würde ich auch den ersten schon zutrauen.
Ja, so 6 bis 10.
Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Zeitfenster für die beiden Ben und Bianca-Filme. Ich habe die auch beide als Kind echt gerne geguckt. Da liefen die auf dem Fernsehen. Und den hier halt echt noch öfter. Ich hatte den auch in sehr guter Erinnerung. Und im Großen und Ganzen hat er den Test der Zeit bestanden.
Ich mochte die auch sehr gerne. Auch wenn ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran hatte an die Filme. Ich glaube, den zweiten, also diesen hier habe ich gar nicht gesehen, aber ich mochte den ersten, das weiß ich noch als Kind. Und ich habe Bianca immer ganz häufig gezeichnet, weil ich deren Outfit immer so cool fand.
Dabei trägt die nur eine Mütze und ein.
Ja,
ist aber die ein Schal, nicht so.
Aber richtig, die, ne? Wie die sich bewegt und wie die ihre Hände hält, die hält ihre Hände immer so damenhaft. Das mochte ich als Kind.
Tatsächlich, irgendwie, die schaffen es eigentlich auch bei Bernhard auch sehr viel Charakterisierung durch die Gestik und auch die Sprachweise von denen rüberzubringen.
Die beiden als Charaktere sind total gut gemacht.
Und ich finde auch, die sind ein gutes Paar. Das gefällt mir
sehr gut. Auf jeden Fall.
Ich finde tatsächlich, dass die sich sehr organisch ineinander verlieben. Ich glaube das dem ersten Teil.
Ja, voll. Es ist auch gar nicht klar irgendwie am Anfang, nur weil jetzt eine Frau mit einem Mann unterwegs ist, weil man ja denkt, allein dadurch, dass das komisch inszeniert wird, dass die beiden jetzt unterwegs sind, denkt man, ja gut, das wird nun nichts. Plus Bianca wird, Miss Bianca wird, ist so ein Hingucker überall und immer alle drehen sich nach ihr um.
Außer Bernhard tatsächlich.
Genau, und das macht der Film ganz gut. Was würdest du denn, wenn Leute diesen Film gut fanden, auch noch empfehlen wollen?
Auf jeden Fall natürlich Basil, der Mäusedetektiv für ältere Kinder.
Ja.
Ich bin jetzt hier definitiv direkt einfach bei Mäusefilmen geblieben, nämlich.
Ich habe zuerst an Crocodile Dundee gedacht und dann dachte ich mir aber, der ist bestimmt ganz furchtbar gealtert. Weil ich meine, ich hätte den auch mal in so Listen gesehen mit politisch super inkorrekt.
Ja?
Ja.
Hätte ich jetzt aber sonst sogar auch gesagt, aber ich habe die auch.
Die mochte ich als Kind super gern.
Ich nämlich auch.
Ja, wir müssen die vielleicht, passt auf.
Eingeschränkt.
Wir gucken die und dann sagen wir euch nochmal Bescheid.
Wir gucken nicht alle drei. Ich möchte.
Nein, einen oder ja, okay. So. Mein Gott. Nein, auch jetzt nicht sofort. Irgendwann, wenn wir mal einen Kater haben, meine ich.
Und auch nochmal, weißt du, das ist dann jetzt die Mäuse-Trilogie, der hier Bianca für die Kleineren, dann Basil und dann gibt ihr richtige Schmack. Nicht Fievel.
Aber wieso denn nicht Fievel am Ende?
Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim natürlich.
Ja, aber danach kann man auch noch Fievel
reinhauen. Ja, Fievel kann man auch gucken. Fievel ist auch gut.
Haben wir uns über Basil, der Mäusedetektiv, schon unterhalten? Stimmt. Werden wir ja gar nicht. Und warum machen wir noch mal keine Podcast-Folge darüber? Korrekt, weil Kerstin sagt, nein, tu das euren Kindern nicht an.
Basil?
Ja, ist ein fantastischer Film, aber
Meinst du Fievel?
Ah, ich meine Fievel, wo der Vater immer ruft. Fievel! Welcher war das denn?
Wo das die, ist Fievel, ja.
Ja, guck nicht Fievel.
Doch, da wo wir noch ein Wort zu reden
sind. Nein. Einfach nein. Lass die armen Kinder von Fievel weg. Bitte.
Nur weil dich Fievel traumatisiert.
Das hat mich hart traumatisiert.
Haben wir eigentlich den zweiten Mal geguckt?
Ja, ja, toll.
Der ist viel mehr Quatsch, tatsächlich. Das war ja Fievel im Wilden Westen.
Ja. Yay!
Ich weiß aber auch nicht, ob der gut ist. Vielleicht müssen wir den dann einfach nochmal gucken. Also im Groben und Ganzen war es das. Guck mir Mäusefilme. Eigentlich sind Mäuse sind wirklich gute Protagonisten. Ich mag Stuart Little. Das ist ein super sympathischer kleiner Film. Ich mag Stuart Little. Guck mal, wie viele schöne Filme es mit Ratatouille. Guck mal, das war eine Ratte. Aber hey.
Nah genug dran.
Das sind immer sympathische Protagonisten. Funktioniert total gut.
Ich habe gerade überlegt, aber das war einfach Hexen, wo die auch in Mäuse verwandelt werden.
Nee, nicht ja, Hexen. Das ist einfach nur Hexen.
Hexen, okay, ja. Aber den würde ich jetzt nicht so einfach so raushauen.
Oder Hexen, ich bin nicht eins von beiden.
Ja.
Nee, der ist gruselig.
Der ist mega gruselig.
Und fällt dir jetzt noch ein Film mit Mäusen ein?
Nein, warum? Überlegst du gerade tatsächlich, ob dir noch ein Film mit Mäuse einfällt?
Ja, klar.
Okay. Die Tiere vom Thalerwald, da gab es auch Mäuse.
Ja, aber die Maus war doof.
Stimmt, die war sogar einer von denen, die so ein bisschen...
Dann erinnere ich mich vielleicht falsch. Ich dachte, die Maus wäre so ein von den langweiligen Tieren gewesen.
Ach so, nee, ich dachte, die wäre jetzt auch befreundet mit den Wieseln oder so.
Ich erinnere mich einfach gar nicht mehr an die Tiere vom Thalerwald.
Oh, hast du das nicht gespielt immer früher im Kindergarten? Doch, ey, klar. Hände hoch an alle da draußen, die immer Tiere vom Thalerwald gespielt haben. Ja, ich finde das eigentlich schon eine gute Auswahl. Du hast hier ungefähr 5 Mäusefilme genannt und wer hätte gedacht, dass es 5 Mäusefilme gibt?
Bestimmt gibt es ganz viele Mickey Mouse-Filme, aber die zählen nicht.
Ja, das zählt wirklich nicht.
Mickey Mouse auch sind auch blöd.
Nein, das zählt nicht.
Guck keine Mickey Mouse-Filme, guck Donald-Filme. Donald ist cool, Mickey ist doof. So, jetzt ein für alle mal geklärt.
Und wirklich niemand widerspricht dir. Ist jetzt noch nicht mal ein Hot Take oder so.
Oh, Junge!
Das ist wirklich, also ganz ehrlich, gibt's irgendjemand auf dieser weiten Welt da draußen, der wirklich Mickey vor Donald
zieht? Irgendwie wird mir das suggeriert durchs Marketing, ne? Aber wahrscheinlich. Aber das ist
totaler Quatsch.
Wahrscheinlich, da hast du recht.
Du kannst halt diese Mausohren viel besser verkaufen als, was willst du bei den DuckTales? Arschfedern? Das geht halt nicht so gut.
Die Matrosenhut. Den Donald
ja, Matrosenhut. Aber das, nee. Und das ist halt optisch netter mit den Mäusen hier, Minimaus und so. Aber klar, also wirklich, alle würden DuckTales gucken, bevor irgendwas anderes läuft.
Donald Duck? Ich meine jetzt mehr so, wenn man...
Ja, aber auch generell die DuckTales. Weil Tick, Trick und Track ist ja, gehört ja mit zu Donald Duck im Prinzip. Na klar. Immer Donald. Höchstens würden Leute noch Darkwing Duck vorher gucken. Aber das ist auch im weitesten
Sinne Donald Duck. Der ist ja nicht eine klassische Figur. Aber ich würde sogar sagen, Goofy ist cooler als...
Ja, auf jeden Fall.
Und tatsächlich ist der Goofy-Film auch echt gut.
Kommen da auch Mäuse drauf?
Okay, ja, leider jetzt haben wir... Egal, wir sind sehr weit abgeschwiffen. Falls ihr uns im Internet schreiben wollt, könnt ihr das gern tun. Entweder indem ihr uns eine Mail schreibt an kifipodcast@gmx.de. Oder ihr findet uns bei Twitter und Instagram unter @kifipodcast. Und jetzt wollte Kerstin noch was sagen.
Ja, Gerald, hast du gar nicht nachgeguckt, wo man den Film streamen kann? Also ich gehe jetzt mal davon aus, Disney Plus.
Disney Plus.
Aber
man kann den, da ist der halt im Abo enthalten. Man kann den bei verschiedenen Anbietern auch mieten und kaufen tatsächlich, was ich dachte, dass eigentlich nicht mehr so stattfindet, aber nee, es geht. Ne?
Okay.
Und die DVD ist tatsächlich gebraucht, auch ziemlich günstig. Einer der günstigen Disney-Filme. Wahrscheinlich, weil der nicht einer von den ganz großen Klassikern ist.
Ja, und es ist ein Teil 2. Die sind immer alle günstig.
Aber das ist ja, der lief ja tatsächlich im Kino.
Trotzdem. Also, das ist immer noch ein Teil 2.
Also, der zählt in diese, wie Disney es nennt, in die Meisterwerke-Reihe. Die Disney-Animations-Kinofilme. Weil das alle Kinofilme sind.
Ah.
Chicken Little ist da drin. Wie Himmel nicht, was und das Huhn ist. Heißt den, glaube ich, im Deutschen.
Hab ich noch nie gehört.
Wenn du das Bild von dem Huhn siehst, weißt du, was es ist. Naja, das war es auf jeden Fall jetzt wirklich langsam. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend, was auch immer.
Der Gerard, also man sieht es vielleicht nicht, aber der Gerard zeigt auf mich. Weil ich habe nichts vorbereitet. Ach so. Ja, aber du hast so eine Rede gehalten, als ob ich jetzt auch noch was sagen müsste. Ja, dann sage ich einfach nur Tschüss. Tschüss.